Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mit einem Film auseinandersetzen möchte, beziehungsweise mit einem Franchise, das, man könnte sagen, ja, vom Crystal Lake bis zur Elm Street geht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nur mit dem Mann machen, ja, der dieses Franchise, die Geburt sicher auf jeden Fall auch miterlebt hat. Hallo Dia.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen. Ich kann das jetzt auch.
Yeah. Yeah. Sehr schön.
Ja, ja, ich habe auf der Elm Street gelebt, ich habe am Crystal Lake gelebt und ich habe mich in beiden relativ wohl gefühlt.
Genau. Wir haben uns ein bisschen über Freddy vs. Jason aus dem Jahr 2000, im Kinojahr 2003 reden. Der große Showdown der 80er Jahre Horrorfiguren Freddy Krueger gegen Jason Voorhees. Und da meine Frage an dich: Welche von den beiden Figuren findest du am besten?
Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Also bei Jason, den habe ich ja nun mal als ersten kennengelernt, damals im Kino, auf der großen Leinwand. Oh. Und, oder besser gesagt, ich habe ja nicht erst Jason kennengelernt, ich habe ja erst Jasons Mutter kennengelernt.
Genau.
Man kennt ja die Familienverhältnisse bei den Voorheeses, die sind ja etwas seltsam.
Kompliziert.
Und wir waren damals im Kino und ich war relativ enttäuscht.
Ja.
Weil ich ja auch vorher schon die ganzen italienischen Splatterfilme gesehen hatte. Weil wir hatten ja vorher schon hier Fulcis Zombie-Film, dann hatten wir Fulcis Über dem Jenseits. Die waren ja alle schon vorher da. Das heißt, ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, naja, hätte ein bisschen blutiger sein können. Ne? Das war ja jetzt irgendwie nicht das richtige Sandwich für mich. Ne? Die Leute, die mit mir da drin waren und das Publikum, was im Kino saß, die waren natürlich hemmungslos begeistert, weil der Film, der hat einen großen Vorteil, der reißt mit.
Der erste Freitag, der 13.
Ja, im Kino funktioniert der hervorragend. Weil der ist schön düster, schön dunkel, die Musik knallt gut rein, die Spannungsmomente funktionieren und wenn dann die Schockeffekte kommen, wirken die auch. Dann sind die auch richtig knallhart. Ja, also da, wie gesagt, war ich so, ja gut, ist okay, kann man gucken. Ne? Und dann wurde der liebe Jason ja so eine Welle. Und ich habe ja auch damals schon die Fangoria gelesen und ich wusste dann also auch schon, dass es da einen zweiten Teil von gibt. Der kam natürlich gar nicht erst hier nach Deutschland. Ja. Der nächste war dann der Teil in 3D. Der kam nach Deutschland, den habe ich dann auch in 3D gesehen. Und da muss ich sagen, da war ich dann ein richtiger Freund von dem Jason. Den fand ich dufte, den Typen.
Das hat mir gefallen. Da hat er die Eishockeymaske ab dem dritten Teil.
Die hat er dann gekriegt zwischenzeitlich. Ja. Ja. Also er war ja erst am Anfang noch mit dem Sack über dem Kopf.
Das war furchtbar.
Ach, ich weiß nicht, ob das so furchtbar war. Es hatte was Unangenehmes. Und die Hockeymaske, die ikonische, kam ja dann erst im dritten Teil tatsächlich dazu. Ja, dann kam der vierte Teil, den ich gerne gesehen hätte, wegen der Savini-Effekte. Der lief natürlich hier in Deutschland auch nicht. Dann kam der fünfte Teil, der lief dann hier in Deutschland auch nicht. Dafür lief hier dann der zweite Teil als nächstes im Kino.
Super.
Und dann 6, 7, 8 und so, die kamen ja gar nicht mehr ins Kino, die waren ja nur noch auf Video.
Ja, aber die Nightmare on Elm Street Filme, die kamen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, alle ins Kino in Deutschland, oder?
Die kamen alle ins Kino, den ersten habe ich im Düsseldorfs größten Kino gesehen, in Europa, also auf der riesen Leinwand und damals, muss ich sagen, wusste keiner so richtig, was auf einen zukam. Wir kannten zwar Wes Craven, aber da war auch die Fangoria nicht so schnell, komischerweise, mit der Vorberichterstattung zu dem Film. Da waren also vorher keine großartigen Fotos, da war so ein Monster im Dunkeln, konntest du so gerade mal sehen auf den Fotos. Da waren wir sehr überrascht und der hat im Kino natürlich auch einen absoluten Sog erzeugt. Der zweite lief dann hier in Düsseldorf in einem Kino uncut, im anderen Kino nicht. Der lief in zwei Kinos gleichzeitig, einmal ab 16, einmal ab 18. Und so lief der überhaupt in ganz Deutschland auch. Da liefen zwei verschiedene Versionen von. Der dritte lief wieder komischerweise ungeschnitten, aber auch erst sehr spät. Und ab dem vierten wurden die Dinger dann immer so zerstümmelt, dass ich mir die in Deutschland im Kino nie angeguckt habe.
Ja, die große Frage ist, ich meine, die sind ja super unterschiedlich, ne? Jason Voorhees, die also dann später unaufhaltsame, zombieartige Kampfmaschine im Prinzip, ein großer, später, wie gesagt, ja nicht am Anfang, ne, aber dann halt dieser bullige Kerl mit der Eishockeymaske, den man offensichtlich nicht töten kann und der langsam geht, für viele damals ja auch so ein bisschen ein Michael Myers-Verschnitt, so ein bisschen halt, ne? Aber, und Freddy Krüger halt, der Killer, der dich in deinen Träumen tötet, in deiner, also in der verletzlichsten aller Arten, nämlich wenn man schläft, der dann später, und so habe ich ihn am besten Clown gefunden, ja, ein bisschen, das war der MTV-Freddy. Ja, weißt du, der immer noch einen Spruch auf dem Lippen hatte wie, na, willkommen zur besten Sendezeit, Schlampe.
Das war bei mir genau so, Jason war am Anfang, die ganze Freitag der 13. Serie hat sich am Anfang ja gut ernst genommen. Ne? Mhm. Dann kam der 6. Teil, der so ein paar Comedy-Elemente drin hatte, der kam nicht so gut an, also haben die weiterhin ernst gemacht. Beim Nightmare on Elm Street hätte ich mir gewünscht, dass die ernst geblieben wären, so wie der 1., 2. und 3. Mhm. Weil ab dem 4. war das wirklich, ja, wie du sagst, das war ein MTV-Monster. Ne? Der war populär, der tauchte plötzlich in der Werbung auf, der tauchte in Comics auf, der machte komische, lustige Witzchen bei irgendwelchen Talkshows und so. Das funktionierte für mich überhaupt nicht mehr. Okay. Weil das ist ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ein Kinderkiller.
Ja, das ist genau der Punkt.
Ne? Er hat Kinder vergewaltigt und getötet. Also das darf man ja nun nicht irgendwann ignorieren und sagen, oh, das ist der lustige Freddy.
Aber das hat man im Prinzip ja in der Entwicklung der Filme. Ne?
Richtig.
Ja.
Und bei Jason hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr Humor reingebracht hätten, weil das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen, was die da gemacht haben.
Kennst du diese Crystal Lake Chronicles oder so? Ich weiß nicht genau, es gibt so eine Doku-Serie über die Entstehung der Freitag der 13. Filme, die ist sehr, sehr sehenswert und erklärt auch sehr gut, warum die so unterschiedlich, warum die Filme so unterschiedlich sind. Mhm. Und danach habe ich nach dem Gucken auch viel mehr Verständnis gehabt, warum diese Filme so krass unterschiedlich zum Teil sind halt. Auch in ihrem ganzen Duktus halt. Ne?
Ja, natürlich. Ich meine, sie haben ja immer wieder versucht, die Sache irgendwo zu aktualisieren und irgendwo auf den neuen Geschmack anzupassen. Aber es hat nie richtig funktioniert, gerade bei Jason nicht. Mhm. Weil die Leute wollten einfach sehen, fickende Teenager werden abgeschlachtet.
Da sind wir stumpf, da sind wir einfach platt. Ne?
So. Und das haben sie ja noch nicht mal zu sehen gekriegt, weil die Filme wurden ja auch immer gewaltfreier. Mhm. Die wurden ja immer mehr geschnitten, die wurden ja verstümmelt teilweise, bevor die in die Kinos kamen, dass du eigentlich im Endeffekt das, was du sehen wolltest, ja gar nicht mehr gesehen hast.
Mhm. Tatsächlich sind, ich habe mal gelesen, dass bei Freitag der 13. aber zumindest da ein Rekord ist bei den 7 Filmen, dass die alle ins Kino kamen, was in den meisten anderen Horrorreihen irgendwann aufhörte. Irgendwann war so die Kinoauswertung vorbei und die landeten, wie du schon sagst, auf dem Videomarkt. Aber bei Freddy ist der zumindest bis zum Ende, bis zu Teil 7 halt, sage ich jetzt mal, im Kino gelaufen, was ja auch schon eine Leistung ist. Aber beide sind halt ikonische Horrorfiguren, wie jetzt auch Michael Myers, die 80er. Also die beiden sind somit für mich einfach sinnbildlich für die Horrorfigur, das Horrorkino der 80er Jahre.
Ja, weil wir hatten damals wirklich jedes Jahr mindestens einen Freddy oder einen Jason oder mal beides.
Genau. Ne?
Also da konnte man sich drauf freuen, da bekam man das, was man erwartet hat. Manche würden sagen, man bekam, was man verdient hat, weil man einfach nichts Neues haben wollte. Aber das bekamst du immer geboten und das war, also zumindest bei den Freddy-Filmen wurden die Special Effects immer aufwendiger. Das kann man ja wohl sagen.
Ja, die Filme waren echt auf einem sehr hohen Niveau, muss man sagen.
Also da haben sie richtig Geld reingepumpt und die Effekte sahen toll aus. Hatten allerdings keinen Gruseleffekt mehr, überhaupt keinen mehr.
Das stimmt, ja.
Ne, das war nur noch so eine Showcase für irgendwelche Effekte, ja, also so, sozusagen wie Star Wars.
Ja, aber es war trotzdem, war Freddys auch Backstory halt diese unheimliche Härte. Er ist, einmal ganz ehrlich, heutzutage würdest du nie wieder eine Horrorfigur finden, die ein Kindermörder gewesen ist. Also, das ist ja das Krasseste mit, weißt du?
In echten Horrorfilmen schon.
Ja, aber so es würde nicht mehr so populär werden halt.
Nee,
ne? Und auch seine Backstory mit seiner Mutter, die von 100 Wahnsinnigen
vergewaltigt wurde
und das wurde ja auch gezeigt mit der Nonne in diesem Kerker. Also das sind so Sachen, wo ich, wenn ich das heute auch heute gucke, denke ich so, das würdest du heute nie wieder machen können. Ja,
vor allem,
also,
die zeigen halt. Die zeigen das und danach kommt wieder der lustige Freddy und macht irgendeinen coolen Spruch.
Ja, richtig. Also bei mir waren die beiden Figuren halt sehr geprägt durch die, ich habe die nicht mehr im Kino erlebt, ich habe die halt wirklich, das waren halt die VHS-Geschichten. Ne?
Ja, klar.
Mit Kumpels, mit sehr guten Freunden haben wir diese Filme gesuchtet und dann hatten wir immer mit so einem sehr guten Freund, Grüße, der ist immer sehr auf der Freitag der 13. Reihe, also Jason ist so seins und meins war immer so ein bisschen mehr Freddy. Also ich liebe beide Figuren, aber ich habe immer, mein Pendel hat immer ein bisschen in Richtung Freddy ausgeschlagen und da konnten wir uns auch immer so ein bisschen haken halt und so, ne? So, ah, der ist besser, der und so. Und da war ja immer so dieses Wer wäre stärker Ding halt, ne?
Ja. Also es ging ja auch, die Gerüchteküche lief ja auch schon seit Mitte der 80er Jahre, dass die beiden irgendwann zusammen in einem Film kommen, was ja eigentlich nur daran gescheitert ist, dass die beiden Studios sich nicht einigen konnten.
Ja, und kein vernünftiges Drehbuch hatten. Die Entwicklung davon ist ja wahnsinnig lange. Mhm. Also beide haben ja ein übernatürliches Element halt. Mhm. Freddy sowieso und Jason ja auch, dadurch, dass er ja
immer wieder
so eine Art Zombie im Prinzip ist. Ne?
Ich sag mal, den konnte man ja im sechsten Teil komplett zersprengen und im siebten war er wieder da.
Genau, deshalb waren die beiden auch die logische Wahl, weil jetzt Michael Myers hätte nicht reingepasst da. Der war noch zu normal im Vergleich dazu halt. Ne?
Den hätte Jason ja so dermaßen zerschnetzelt, dann wäre da nichts mehr übrig geblieben.
Genau, und deshalb ist diese Entstehungsgeschichte, dass man gesagt hat, ey, wir haben hier zwei Horrorfiguren der 80er, jetzt sind aber die 90er da und jetzt geht so ein bisschen bergab bei beiden rein. Mhm. Das heißt ja, ich habe mir mal die Einspielergebnisse angesehen, auch bei Freddy.
Alles schön bergab.
Die Zeiten waren dann vorbei irgendwie so. Es waren halt 80er-Ikonen, und dann dieses, die gegeneinander kämpfen zu lassen, ist ja eigentlich einfach eine logische Wahl, weil du hast ja auch, wie du schon sagtest, es gab den Wunsch aus den Fandoms halt und das war, und wir können ja noch froh sein, dass man nicht gesagt hat, Mensch, wenn die beiden gewusst hätten, dass ihre Mutter beide Martha geheißen hätten, so hätte man es heute geändert. Deine auch? Meine Mutter war damals Erzieherin im Crystal Lake. Was, ernsthaft? Ja, meine auch. Weißt du? Nein, guck mal, diese Wii-Filme, so Batman wie Superman oder jetzt Kong vs. Godzilla, die leben ja davon, dass du die Fans beider Figuren im Prinzip ins Kino bringst und einfach das ist, was man sehen will irgendwie. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch das Problem, was die lange hatten in dem Rechtestreit. Du kannst keinen Gewinner haben in so einem Film. Das geht nicht.
Nee, weil erstmal kannst du keinen Gewinner haben und dann hast du, du willst ja auch keinen deiner beiden wie heißt eigentlich das?
Zielgruppen.
Keine deiner Zielgruppen irgendwo vor den Kopf stoßen. Das heißt, du müsstest ja einen ernsthaften Film drehen, der trotzdem lustig ist. Und das war, glaube ich, das große Problem.
Ja, aber wie krass lange, ich hab das mal zurückrecherchiert, Anfang der 90er Jahre haben sie angefangen, darüber konkret zu sprechen und haben ja in dem, ich glaube, 9. Jason-Film Jason Goes to Hell von 93, da gab es ja diese Szene am Ende, wo Jasons Maske im Sand liegt und dann plötzlich Freddys Hand nach oben greift und die Maske runterzieht in die Hölle quasi, also in den Boden.
Richtig.
Und das Lachen von Freddy zu hören ist. Das war das Ende von Teil 9. Das war 93.
Und das war auch das, eigentlich auch das Ende von Friday the 13th, dieser Serie, weil der nächste war ja der im Weltall, den zählen wir mal trotz Cronenberg nicht.
Ja.
Also Cronenberg macht ja nicht alles besser. Ne? Hat man ja bei Discovery gesehen.
Das wohl war.
Ja.
Nein, aber er ist trotzdem David Cronenberg.
Er ist David Cronenberg. Er hat ja auch einen Film jetzt bei Disney Plus.
Ja, ganz ehrlich, das alleine ist auch manchmal schon was wert. Nein, aber das war dann 93 bis halt zu dem Kinostart 2003. Da sind dann halt nochmal 10 Jahre ins Land gegangen. Halt,
ne? Und deshalb ist der Film so spät gekommen, dass er deshalb finanziell auch nicht der Erfolg war, den die sich eingeschätzt hatten. Ne?
Naja, also zu einem war es so, dass die Verhandlung wohl 10 Jahre gedauert hat. Und vor allen Dingen der große Streitpunkt war ein Drehbuch, was beiden Figuren gerecht wird und das Problem des Endkampfes löst, dass beide Figuren so ihr Hack quasi kriegen. Das war das eine. Und das andere war halt, dass, ich glaube, das ist ja bei Miramax gelandet und die waren dann durch Herr der Ringe finanziell erstmal so angeschlagen, dass sie den Film, also weil die Filme so teuer waren, dass sie erstmal kein Budget hatten, dann ist das nochmal verschoben worden. Und dann wurde er ja doch mit 30 Millionen Dollar Budget produziert und ist somit der teuerste Film beider Reihen.
Mhm.
Mit Abstand.
Richtig.
Mit Abstand. Ne? Und das alleine war schon was. Ich habe in einem Interview jetzt auf den Specials, habe ich vor Robert Englund gesagt, er hat gesagt, es gab noch nie einen Film, wo er sich mehr wie ein Star gefühlt hat am Set wie bei diesem Film. Da hat man einfach das mehr Geld gemerkt halt. Ne?
Ja, vollkommen verständlich. Du siehst es ja auch in jeder einzelnen Einstellung.
Ja, absolut. Also das ist ein ganz anderes Production Value gewesen, als was wir davor hatten.
Eben.
Interessant ist die Wahl, finde ich, dass sie Ronnie Yu als Regisseur genommen haben. der davor als Regisseur ja sich im Prinzip beworben hat, könnte man ja sagen, für die Rolle durch den vierten Chucky-Film. Chucky und seine Braut, der ja auch, man könnte sagen, also ich würde jetzt sagen, die Chucky-Reihe wieder auf Spur gebracht hat.
Ja, es war auch der Chucky-Film, der, sag ich mal, die Atmosphäre vom ersten Teil genommen hat, aber die ironische Distanz dann auch irgendwo gewahrt hat.
Ja, danach ging es bergab allerdings.
Ja, muss man sagen. Ja, ich sag mal jetzt, dieses Reboot wollen wir nicht drüber reden, aber der davor kam, der da nur in dem einen Haus spielte, mit dem blinden Mädchen, der war auch nicht schlecht. Also,
ja,
der hatte so ein paar, der war gruselig. Und das war man bei den Chucky-Filmen dann auch schon nicht mehr gewohnt. Das ist ja immer der Unterschied. Wenn da plötzlich ein Film wieder gruselig wird, dann sagt man, huch, was ist denn hier passiert?
Ja, das stimmt. Ich war bei Chucky, habe ich immer dieses, muss ich immer über diese Szene lachen, auch in einem späteren Film, wo er, der, ich weiß nicht welcher das ist, wo er am Anfang in dieser Irrenanstalt ist. Und er mit dem Messer über den Flur, über die Flur geht, dann kommt diese eine Patientin raus und sagt zu ihm, ganz ruhig, junger Mann, haben Sie keine Angst, es wird alles gut. Alles, ja, okay.
Das war das,
ich versuch mich zu beruhigen.
Das war der letzte vor dem Remake.
Fand ich irgendwie ganz gut. Also die Szene fand ich ganz gut, weil sie sagte, Mensch, haben Sie keine Angst, junger Mann, alles wird gut.
Also Chucky, naja gut, das ist eine andere Franchise. Das ist
ein anderes Thema. Eben. Aber Ronnie Yu hat sich, glaube ich, definitiv durch diesen Film, durch Chucky und seine Braut, quasi damit beworben, für diesen Film ihn zu nehmen. Ich finde es eine interessante Wahl, dass man so jemanden genommen hat. Und es war wahrscheinlich auch die richtige Wahl, dass man keinen Regisseur der vorherigen Reihen irgendwie genommen hat.
Und vor allen Dingen, dass man keinen reinen Horrorregisseur genommen hat, sondern einen, der auch einen eigenen visuellen Stil hat. Ich meine, du siehst bei dem Film, den kannst du neben Bright with White Hair laufen lassen und du siehst Ronnie Yu.
Ja.
Ne, weil also die Farbdramaturgie, die Einstellungen, die Kamerafahrten, da sind ja richtige Kamerafahrten drin. Das hast du ja nur früher auch nicht unbedingt bei einem Freitag der 13. Film erwartet.
Nee, man hat wirklich das Gefühl gehabt, jetzt dürfen sie mal bei den Großen mitspielen, oder?
Richtig, genau.
Irgendwie so, ne?
Und eben, sie schaffen eben diesen Kunstgriff zwischen Horror und Humor. Den schaffen die so perfekt. Dass mich das eigentlich wundert, dass der Film bei den Fans nicht so angekommen ist.
Aber ich, also vom Einspielergebnis, das wollte ich gerade sagen, war der schon bei knapp 200 Millionen. Also der hat am meisten eingespielt und hat trotzdem, der ist ein Erfolg gewesen.
Ja, aber wenn der so ein Erfolg war, warum gab es keinen zweiten Teil?
Das ist der große Knackpunkt, über den ich tatsächlich auch immer wieder jetzt gestolpert bin. Es gab ja wohl Pläne. Das Problem war nur, es gab dann wieder das rechte Thema, ne, mit welche Figur, wie und so. Gut, die haben 10 Jahre für einen Film gebraucht, haben dann dieselbe Diskussion wohl nochmal geführt. Natürlich in Ergänzung wie, na gut, wir können ja nicht nochmal nur Freddy vs. Jason machen.
Nee, deshalb sollte ja Ash kommen.
Genau, Ash aus Evil Dead war eine Option. Und die andere Option war witzigerweise Pinhead. Das habe ich jetzt erst gelesen. Und da gab es sogar schon so eine geschriebene Szene, wie das beginnt, dass die beiden quasi zur Hölle fahren und da Pinhead begegnen, der die beiden fragt, was denn das Problem wäre. Und so. Aber da gab es wohl, also da konnte man sich wohl gar nicht einigen mit den Rechteinhabern von Pinhead und ähnlich soll es ja auch bei Ash gewesen sein. Ja, also, aber es hätte, ne?
Also Ash kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen und Pinhead überhaupt nicht, weil Pinhead, also gerade die Hellraiser-Serie ist ja doch sehr düster.
Ja.
Und die soll auch düster bleiben. Also da hätte das irgendwie nicht so gepasst. Und Ash war schon wieder zu sehr Comedy. Also das wäre schon wieder zu wild geworden.
Ne, was hätte er denn machen? Gibt's aber als Comic, ne?
Ja, ja, ich weiß. Es gibt's als Comic und ich hab's mal versucht zu lesen. Es ist nicht mein Stil, es ist nicht meins.
Also, ja, du hast recht, aber das ist, glaube ich, das Problem auch. Also nochmal einfach nur die beiden gegeneinander, glaube ich, wäre wirklich schwierig gewesen.
Ja, vielleicht hätte man die beiden mal miteinander.
Ja, das ist ja der Kniff in diesem ganzen Film, im Prinzip. Dass sie sagen, das ist ja der billige Weg, wenn wir mal ehrlich sind. Hey, wir haben jetzt zwei Figuren, wir dürfen aber keine von beiden die Fans oder die Zielgruppe verprellen. Also darf es keinen Gewinner geben. Das heißt, die Konsequenz ist, die müssen sich zusammentun gegen eine andere Figur. Und das kann in dem Fall nur eine Sache sein, der weiße Hai.
Ja.
Ash versus Freddy versus Jason versus Bruce.
Ja, gut, also auch Bruce. Aber an die Bruce-Rechte wären sie nicht drangekommen, also hätte man dann Sharknados genommen.
Das wäre so ein geiler Plan, oder?
Ja.
Nein, aber ich könnte mir, also der war erfolgreich, aber wie gesagt, alles, was ich über einen möglichen zweiten Teil gelesen habe, war immer, dass man sich nicht auf eine weitere Figur einigen konnte und es dann immer wieder Streitereien gab, Drehbuch und Pipapo und irgendwann ist ja auch Robert Englund dann hat ein gewisses Alter erreicht und so. Und
ich wollte gerade sagen, weil ich meine, diese ganze Make-up-Sachen, die sind ja auch nicht so unbedingt gut für die Haut, ne?
Es ist furchtbar, es ist für ein Tor.
Ne, also ich meine, guck dir England an. Also man sieht ihm schon an, dass er sehr viel unter Make-up gearbeitet hat. Ich meine, ihm ging es nicht ganz so schlecht wie, sag ich mal, John Hurt damals, ne? Also nach Elephant Man. Weil du guckst dir John Hurt vor Elephant Man an und siehst einen jungen, netten Engländer und nach Elephant Man siehst du halt John Hurt.
Das ist wohl wahr. Er kam da raus. Mein Gott, was ist denn mit ihm passiert?
Junger Mann. Ich bin jetzt ein John Hurt.
Richtig. Also, ich kann mich auf jeden Fall noch, ich bin jetzt John Hurt, das ist super. Guten Tag. Wie hießen Sie denn vorher? Claudio. Mein Name ist,
also so vorher, Name vorher hat er tatsächlich auch den jugendlichen Liebhaber schon 2-3 Mal gespielt.
Er hieß eigentlich, weiß ich nicht, Romeo Hurt oder irgendwie so. Romero Hurt. Ja. Und als er rauskam, war er einfach nur noch John Hurt. Das ist super. Ich weiß auf jeden Fall noch, ich kann mich noch super erinnern an das Kinoerlebnis mit dem Film, weil ich bin mit besagtem guten Freund mit meinem damaligen alten VW, mit meinem Polo in das Kino in die nächstgrößere Stadt gefahren, in die große Stadt, wo dieser Film im Kino lief, und das Auto war kaputt und ging immer aus, wenn man gebremst hat. Und damit musste ich...
Was, ein Opel?
nee, es war ein Polo, aber es ist total absurd. Also heute denke ich mir, wie absurd eigentlich. Ich musste bei jeder Ampel oder wo ich gefahren bin, musste ich halt das Auto wieder anmachen. Ja, oder Zwischengas oder das Auto wieder anmachen. Und das waren also auf die 30 Kilometer waren das sicher einiges Stopps gewesen. Und wir sind aber dahin, sind dann ins Kino gegangen, in so eine frühe Abendvorstellung, wo der auch uncut lief. Und Kuppel hatte dann so ein Jason-T-Shirt an und wir standen dann an der Kasse und dann sagte sie, wo wollen Sie, für welchen Film? Und wir standen da und wir sahen aus, einfach wie die Ortsgruppe, ne, Freddy vs. Jason Fanclub, weißt du? Und dann habe ich noch so einen Witz gemacht mit Das Wunder von Bern. Also ich meine, dass der da lief an dem Tag. Und er hatte die ersten, also so ganz, ganz schlimm. Ne? Auf jeden Fall saßen wir dann in diesem Kino und es war lächerlich wenig Leute in diesem Kino. Sehr, sehr wenig Leute, und hinter uns saß eine ältere Dame mit, ich hoffe, ihrem Sohn. Ich hoffe, es ist ihr Sohn gewesen. Und die hat den ganzen Film immer wieder nur gesagt, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das war, aber weißt du, kennst du das? Du sitzt mit 8 Leuten im Kino, warum sitzen die dann hinter uns?
Ja, weißt du, es ist immer so. Du hast immer die Arschlöcher, hast du immer um dich rumsitzen. Egal, was passiert. Es
war total super. Die hat immer gesagt, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und wir haben, und das war total super, weil, also wir waren total begeistert von dem Film, haben den total abgefeiert, sind rausgetanzt und haben danach noch unsere, auf der ganzen Rückfahrt mit allen Zwischenstopps, die durch das Auto ausgehen, noch an, macht man die Diskussion geführt, wer jetzt nun der eigentliche Gewinner dieses Films am Ende ist. Was eine müßige Diskussion ist, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Und, aber das war, werde ich nie vergessen, das war einer der geilsten Kinobesuche mit wirklich wenig Leuten in Uncut Freddy. Aber das war auch völlig okay. Wir hatten uns und den Film.
Also wir hatten hier das große Glück, der lief hier in einem großen Kino. Und die Hütte war bis zum Ende gefüllt. Und die Stimmung war also wie, ich sag mal, das war eine Party, ne?
Okay.
Selbst wenn also manche von den Leuten, die da drin saßen, garantiert noch nicht auf der Welt waren, als der erste Freitag der 13. ins Kino kam. Aber die hatten alle einen riesen Spaß an dem Film. Also das hat mich wirklich überrascht damals, weil da habe ich gesagt, es gibt ja tatsächlich noch eine Horror-Crowd. Du hast wirklich dieses Crowd-Erlebnis tatsächlich bei dem Film gehabt, weil das eben auch, es ist ein Partyfilm.
Ja, absolut. Und der ist halt auch optisch heute auch nach 18 Jahren noch super, 18 Jahre, Gott, 18 Jahre her, so optisch guckbar. Also wenn ich jetzt irgendwem neu einen Film zeigen, sagte, Mensch, zeig mir doch mal einen Film hier mit Freddy oder Jason, da würde ich immer den zeigen. Ne?
Also bei Jason würde ich den 4. nehmen, weil der schockt die Leute nämlich meistens. Weil der ja wirklich schweinebrutal ist. Und bei Freddy würde ich echt den 3. nehmen.
Okay.
Ja.
Ja, ich mach's mir einfach, ich würde nur den zeigen.
Ne, den würde ich danach dann noch zeigen.
Ja, aber das, kennst du die, weißt du, was ich auch total faszinierend fand, bevor wir ein bisschen zum Film kommen, ist die, kennst du noch diese Pressekonferenz, die damals gemacht haben?
Ja, wo die sich gegenseitig angeflaumt haben.
Ja, wie so ein Boxkampf, ja, weißt du, die haben das ja wie ein Boxkampf inszeniert, und richtig. Dann ist da Jason und Freddy wurden gewogen und so, ja, und haben sich dann hier, und es gab auch hier, wie heißt denn der hier, Let's Get Ready to Rumble.
Michael Buffer.
Michael Buffer, ja. Ne, oder?
Ja, ja.
Ja. er, genau, der hat das ja auch angesagt. Mhm. Und dann gab es ja auch diese Pressekonferenz und dann halt wurde Freddy interviewt und er hat natürlich immer so ne, ja, das Muttersöhnchen hier wieder, ne, und so. Und Jason wurde dann interviewt und der war einfach nur still. Ja. Weißt du? Ah, okay. Ja, was haben Sie Ihrem Kontrahenten zu erwidern? Ich verstehe. Genau so. Einfach gebrummt. Nee, noch nicht mal gebrummt. Ich fand so diese Promo, die sie dazu gemacht haben, die man auch auf der DVD zu dem Film sehen kann.
Ja, wenn man die sehen kann.
Ja, ich weiß, andere.
Also bei mir sieht es so aus, also das muss man dem Publikum ja jetzt auch mal sagen. Also ich habe meine Doppel-DVD dann vorgestern mal wieder entstaubt und habe dann den Film geguckt, schön gemütlich, habe mir den Audiokommentar nochmal angehört, wollte dann die Extras gucken und die Extras-DVD, die hat Discrot. Da kannst du durchgucken.
Also kannst du dir den auf Blu-ray nochmal holen, das lohnt sich.
Ja, ich werde auch upgraden, das ist ganz klar, da ist jetzt auch schon auf meiner Liste drauf, bei Medimobs gucke ich schon, da ich den günstig schießen kann, weil der gehört in die Sammlung, da gehören die Extras dazu.
Also, definitiv.
Ne, deshalb, die Pressekonferenz kannst du sehen, ich nicht.
Ja, aber die ist großartig.
Ja,
die
ich weiß, sehr, ich erinnere mich noch.
Die ist auch auf YouTube, die verlinke ich mal in die Shownotes, wie es so schön heißt.
Danke.
Da ist auch das alternative Ende drauf, was ich aber ehrlich gesagt auch jetzt nicht so, also ich finde das Ende im Film tatsächlich
cool,
gut,
ne?
Wie es ist. Das ist total super. Interessant ist mir jetzt, als ich den Film nochmal geguckt habe, habe ich gesagt, ja gut, er ist wirklich mainstreamiger, ne? Weil, also allein schon durch die Anzahl der, also die Kills sind zwar geil, aber deutlich weniger als in den alten Filmen, oder?
Das stimmt nicht.
Also Freddy tötet doch, glaube ich, nur einmal
Freddy,
wirklich,
ja,
oder?
Freddy ist ja lieb. Aber Jason, der hackt doch da so, also ich meine, allein, was er da im Maisfeld alles mit sich nimmt.
Ja gut, wenn du es so zählst.
Ja. Ne? Ja, die musst du ja zählen. Und vor allen Dingen, was man sagen muss, das Ding ist blutiger als die letzten Filme zusammen. Mhm. Denn blutig ist er. Also da gibt es nichts dran auszusetzen.
Nee, das ist es auch. Also die FSK 18-Version ist 97 Minuten lang, die 16er-Version ist 88 Minuten.
Ne?
Also 9 Minuten. Überleg mal, was 9 Minuten an Cuts ausmacht, was das bedeutet.
Eben, das hast du ja früher vielleicht bei einem Zombie-Film mal gehabt.
Ja, klar. Nee, aber zu dem Film ist ja, also ich finde einfach, der passt einfach an allen Ecken und Enden, wo wir am Anfang, der Film beginnt ja mit dieser Vorstellung von Freddy, diese total gruselige Vorstellung ist, wenn er diese Klingen als Mensch schärft und erzählt, dass er, was er dann so alles gemacht hat und dass dann die Eltern sich gegen ihn gewendet haben und ihn verbrennt haben.
Allein gerade in dieser Anfangssequenz, wo du dieses kleine ängstliche Mädchen noch da im Keller bei ihm siehst, wo du dann denkst,
furchtbar.
Oh,
ja. Huch, ja, natürlich, da wird einem das auch wieder klar, was der eigentlich gemacht hat.
Genau,
so, ne?
Genau.
Weil das hatte man vergessen auch so ein bisschen. So, ja, witzigerweise, so wie ihn die Leute vergessen haben im Laufe der Jahre, das ist ja die Story des Films, im Prinzip, dass die Leute keine Angst mehr vor ihm haben, weil es lange her ist und die Leute ihn vergessen haben und die ihn nicht vergessen konnten, unter Medikamenten in einer psychiatrischen Anstalt gehalten werden. Ne, und somit hat er keine Macht mehr, in die Träume zu kommen, weil man ihn einfach vergessen hat. Und sein Plan ist ja, zurückzukommen durch Angst. Und dadurch schafft er es halt, Jason zu beeinflussen, den er quasi mal eben so vom Crystal Lake, ne, mal eben so zur Elm Street laufen lässt.
Ja.
Ne? Das kann ja nicht weit sein.
Also ne? Es ist auch nicht weit, weil es ist ja Jason. Du weißt ja, Jason kann ja teleportieren.
Offensichtlich.
Das konnte er schon immer ganz gut. Also,
bei dem Freitag der 13. Videospiel ist das tatsächlich eine Fähigkeit, dass du teleportieren kannst. Ja, ja. Das kannst du aufladen und dann bist du wirklich auf einmal, kannst du respawnen. Das ist, so hat er es nun wirklich gemacht halt. Nein, aber dass das cool ist, dass sie in diesem gesamten Intro einfach beide Figuren nochmal erklären. Ne?
Richtig.
Also Jasons.
Jason hat ja auch nochmal mit seiner Mutter eine Konversation am Anfang direkt.
Genau, dass er auch aus der Erde sich erhebt, dass er also tot ist, also irgendwie unsterblich ist. Das wird alles so nebenbei und dann gibt es Rückblenden auch aus den Freddy-Filmen und so. Und ganz ehrlich, diese Szene auch mit Freddy, wo er dann auch an dem Bild leckt und das ist ja nun mal wirklich eklig as hell. Ne?
Ja.
Also,
Er soll ja auch ein unangenehmer Charakter eigentlich sein.
Ja, und nachdem diese beiden Figuren uns im Prinzip so vorgestellt werden, ist es halt so ein klassischer, sag ich mal, schon fast klassischer Anfang für so einen Film. Weißt du, dieses Mädel, was da am Steg steht, sich einfach auszieht und sagt, Hey,
ich renn schon
ich
mal
jetzt
rein.
Nackt schwimmen. Hallo. Das ist so, weißt du, da höre ich jetzt förmlich das Publikum bei dir damals im Kino.
Ja, klar. Wir haben gejubelt, oder? Wir haben gejubelt, vor allem als erste Mal Titten, weißt du? Titten!
Ja, ja, das, die sind doch gemacht. Weißt du,
aber es war genau das, was wir sehen wollten und was du auch gar nicht mehr gesehen hast in den letzten Friday's 13th Film, weil Titten wurden ja auch schon rausgeschnitten.
Ja, und die wird dann halt einfach so, ne, auf Jason-Art, ne,
durch den Baum quasi, genagelt.
Durch den Baum genagelt, ne, und dann macht sich Jason ja auf Geheiß seiner vermeintlichen Mutter, aber es ist natürlich Freddy, auf dem Weg halt. Und dann sind wir, wenn wir dann ja, also der ganze, der, wenn wir, dann lernen wir diese Clique an jungen Leuten kennen, ja, ne? Also die uns im Prinzip durch diesen ganzen Film beführt. Da muss ich ganz hohes.
Die verblüffenderweise erstaunlich sympathisch sind, ne?
Ja, tatsächlich.
Also,
interessant finde ich, ich war ein bisschen in Monika Kiener verliebt.
Ja, ne? Klar.
Das ist eine sehr fesche Hauptdarstellerin, muss ich sagen. Genau. Jason Ritter, der ihr Love Interest dann im Prinzip
der Sohn von John Ritter.
Von John Ritter, der im vierten Chucky-Film eine größere Rolle gespielt hat von Ronnie Yu.
Da weiß ich auch, noch im Kino, als der das erste Mal auftaucht und ich mich so zu meinem Kumpel rüberbeugen und sage, ey, der sieht aus wie John Ritter.
Ja, ja.
Und ich kannte den vorher wirklich nicht, ne?
Ist aber echt schön, also muss man echt sagen. Ja, und die lernen wir halt alle so sympathisch kennen. Die sind halt alle so klassisch charakterisiert, ne, so ein bisschen.
Bis auf,
ja, so
bis bisschen, auf den sexgeilen Deppen, der seine Freundin auch schlecht behandelt, aber der ist ja auch das erste Opfer und was für eins.
Ja, und das ist ein super erstes Opfer. Der dann, weißt du, geh jetzt hoch, du darfst mich massieren. Ja. Weißt du? Also, ich habe schon gesagt, wie kann man in einem Satz komplett unsympathisch charakterisiert werden? Also so macht man das halt.
Das ist ein richtig, so ein richtiges Friday the 13th Opfer-Arschloch.
Ja, total. Und diese ganze, weißt du, dann hast du so ein bisschen die Hauptfrau, die Hauptdarstellerin, das ist so ein bisschen von der Rolle so ein bisschen die Jungfrau, ne, so die geil, ne, dann die ein bisschen flippige Freundin, dann die Nerdkumpel, ne, und so. Also es ist halt so ein eine typische Figurenkonstellation für solche Filme, die wir hier sehen. Aber die sehr sympathisch gespielt werden halt, ne? Also das muss man wirklich sagen. Und dieser Kill von Jason, den du gerade erwähnt hast, ist ja dieser Typ. Liegt ja im Bett und macht sich ein Bier auf nach der Massage. Ne?
Ja, ja.
Und da bekommt er dann halt von Jason ein Messer, komplett durchgestochen, bis auf den Boden, also durch ihn, durchs Bett,
mehrfach.
Durch den Boden. Und dann, genau, mehrfach, und dann wird das, und dann klappt er, und das, um das noch zu finalisieren, klappt er das Bett zusammen.
Und er liegt
er in der Mitte
Bauch.
Irgendwie durchbricht.
Das darf man nicht vergessen, er liegt da auf dem Bauch und dann klappt er das Bett zusammen. Es ist immer so eine wunderschöne Splatter-Szene, die auch richtig macht.
Ja, ich musste da immer an diese Szene aus Die nackte Kanone denken mit Notebook. Wie geil er einfach mit dem Kopf auf das Bett, hallo Notebook, auf das Bett knallt und es so geht. Und dieser Satz, der Schnapper muss unten einschnappen. das ist total super.
Das war doch das mit dem doppelten Gipsbein auch noch, ne?
Ja, richtig.
Der arme Notebook. Der arme O.J. Simpson.
Ey, aber ganz, ja, aber diese, also ich liebe, ganz kurzer Exkurs, aber ich liebe diese Szene, wenn er auf der I love you ist. Wenn Notebook, ich kann bei der nackten Kanone einfach immer noch über jeden Satz, über jede Szene lachen.
Das ist auch Comedy eine Filmserie, da müssen wir auch mal wieder drüber reden.
Ne? Ja, der ist wirklich fantastisch. Und dieses, wenn er da reingeht und die ganzen Typen, die ganzen Gangster stehen da drin und machen Gangsterkram und er geht da alleine rein und sagt, Hände hoch, und einer lässt die Waffe fallen. Weißt du, und der Rest guckt ihn einfach nur so vorwurfsvoll an. Und wie er sich dann halt selbst verletzt hat. Weißt du,
erstmal auf den Ofen packt.
Auf den Ofen, oh! Und dann auch geil ist auch, es wird ja dann in diese Bärenfalle tritt. Und das Schönste ist, mit der Jacke gegen die frisch gestrichene Farbe. Oh nein! Nein, das ist so herrlich, da kann man so drüber lachen.
Also ich finde, also O.J. Simpson war einfach großartig in der Rolle.
Genau.
In späteren Rollen war er nicht mehr ganz so groß.
Nee, das stimmt allerdings. In der Rolle seines Lebens war er nicht mehr großartig.
Obwohl die Nummer mit dem Handschuh hat er auch noch ziemlich lustig gespielt.
Es ist auch später. Ein ikonisches Bild, oder?
Ja, eben. Ja. Ja.
Naja.
Wir lenken ab.
Ja, auf jeden Fall haben ja diese Morde an die Jason dann da quasi veranstaltet, dass dazu gebracht, dass die Erwachsenen ja wieder den Namen Freddy erwähnen.
Richtig.
Ne? Und dadurch sind ja die Kinder, die beginnen an den Namen, ne, die beginn ja darüber zu recherchieren und, ne, und dann stellt man ja fest, dass es genau diese Morde gegeben hat in der Elm Street, diese Kindermorde und auch, wir landen dann ja auch relativ schnell in dieser psychiatrischen Anstalt, in der offensichtlich die gehalten werden, die das nicht vergessen konnten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also im Zeitalter vom Internet, im Jahr 2003, ja. Meinst du hättest eine Mordserie, selbst wenn die 10 Jahre her wäre, geheim halten können?
Ja, vor allen Dingen, weil dir jeder sagt, du wohnst doch in dem Haus, ja, von dem Typen. Also, weil das ist ja, jetzt mal ehrlich, ein Kumpel von mir hat sich letztens eine Wohnung angesehen und da habe ich ihn gefragt, wie war's? Und er sagte, da können wir nicht einziehen, das ist ein Mordhaus. Ich sage, was? Und ja, da ist in den 60ern mal einer drin ermordet worden. Sag ich mir, das weiß man offensichtlich noch.
Ne? Weißt du? Also ich meine, ich habe mal einen Umzug gemacht mit einem Kumpel, da sind wir in die Wohnung eingezogen und da roch es immer so seltsam. Und dann haben wir den Teppich rausgerissen und da war dann unter dem Teppich war so ein großer schwarzer Fleck und da waren jede Menge Fliegenlarven drauf. Ja. Und dann haben wir den Vermieter angesprochen und gesagt, hör mal, was ist das hier? Ja, sagte der Vormieter, der hat hier 4 Monate drin gelegen. Sag ich, hätte man da vielleicht die Wohnung vorher mal renovieren können, oder?
Ja, richtig. Also, ja.
Das war auch schön, aber der hat sich wohl gefühlt.
Ja, aber das ist eigentlich, ist diese ganze Story wirklich sehr gut durchdacht. Freddy möchte halt zurück, möchte aus der Hölle raus, aber die Leute haben ihn vergessen. Die haben ihn verschwiegen. Seine Macht ist ja die Angst. Die Angst,
die Leute vor ihm haben. Die Macht ist, dass er in den Träumen die Angst erzeugt.
Genau, aber das geht nur in deinen Albträumen, wenn du halt vor dieser Person, Kenntnis hast und Angst hast. Und das haben die eigentlich im Prinzip, sie haben die weggesperrt, die es nicht vergessen können und unter Medikamente gesetzt, damit die nicht träumen und die anderen, da hat man es halt so quasi, ne,
so eine heile Welt gebaut.
Im Prinzip. Genau, aber, und das fällt halt durch diese Morde, diese Mauer fällt halt so und das sehen wir ja bei Laurie, bei der Hauptdarstellerin, die dann schon anfängt sofort, als sie den Namen auch nur hört, das erste Mal von diesen Kindern zu träumen. Und da hören wir ja auch diesen legendären, diesen Freddy-Song, weißt du, dieses 1, 2, Freddy kommt vorbei.
Und da siehst du auch 3, mal eine 4. Sache, die da auch so nie in den Freddy-Filmen gesehen hast, dieses eine kleine Mädchen mit den ausgestochenen Augen.
Ja.
Ey, da habe ich auch gedacht, hör mal, ey, die Wahnsinn, gehen oder? Hart an die Grenze. Das wäre also vor 10 Jahre vorher, wenn der 10 Jahre vorher gekommen wäre, wären die nicht durchgekommen durch die MPAA. Die hätten die Nummer rausnehmen müssen. Blutige Augen, das war ja nicht nur, dass die blutige Löcher hat, die haben ja auch noch geblutet. Und sie hat ja auch noch erzählt von Freddy. Also, also das war schon hart an der Grenze. Also, wie gesagt, der Gewaltgrad, der
ist generell viel höher. Aber einerseits ist es ja auch gut, dass sie eigentlich vergessen lassen, was das eigentlich für eine Figur ist.
Richtig.
Ne, denn das ist einfach ein Opfer von ihm gewesen. Ne? Also, ne, und das ist halt wirklich, wirklich krass gemacht. Und dieser ganze Weg, was dann passiert, dass immer mehr anfangen von Freddy zu träumen. Und Freddy taucht ja dann auch bei dem ersten dann so, auch schon so auf der begegnet ihm ja quasi in einem Traum, aber auf der Straße, auf der Elm Street. Kann ihn da aber noch nicht verletzen. Versucht es zwar, ne, mit seinem Schatten, aber er ist noch nicht stark genug. Also es wird uns ja auch gesagt, er ist zurück. Die Leute fangen an, sich an ihn zu erinnern, aber es reicht noch nicht.
Ja, und dann die eine Sängerin von Destiny Childs, die Dunkelhäutige, die dann in der Klinik sitzt und über ihrem Magazin einschläft und Freddy taucht auf und schnippt ihr mal die Nase weg, ne?
Ja, richtig.
Und sie wacht auf und es ist nichts passiert. Also da siehst du auch, er hat die Macht noch nicht. Er kann das noch nicht rüberziehen.
Richtig, aber es gibt dann halt so diese, ne, so einerseits diese Gruppe an Jugendlichen, die, ne, sagen, was ist denn da los, ne, diese Morde jetzt und dieser Name Freddy und die dann immer mehr so in diese Richtung recherchieren und sich von ihren Träumen auch schon erzählen und dann hast du ja auch die ich sag mal, die Alten, ne, die Erwachsenen, die wie immer, wie man das so als ordnungsgemäßer Bürger macht, wir vertuschen, was wir hier nicht, ja, fällt mir übrigens ein, das muss ich mir, sonst vergesse ich das, kleiner Exkurs, hast du mitgekriegt, dass Barack Obama und Bruce Springsteen einen Podcast zusammen jetzt machen? Fragst du dich auch, ob die sich beim Schneiden abwechseln?
Was denn? Oh, der war gut. Ja, das war wirklich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich den gehört habe.
Also Bruce, du hast gesagt, die Nullnummer machst du. Das war wirklich, als ich es gelesen habe, die erste Frage.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Soundqualität von diesem Podcast ziemlich scheiße ist.
Überraschenderweise, das ist ja eine Produktion, also da wird ja...
Da wird Geld drin sein.
Jetzt mal ehrlich, das macht ja mit, also die werden mit Sicherheit nicht mal ihr Mikro richten müssen, oder?
Nee, aber ich meine, du hast ja auch die Aufnahmen gesehen, wo die den Podcast machen, die machen den ja in einem großen Raum und sitzen da an einem Tisch sich gegenüber und da stehen irgendwie Mikros in der Mitte. Die haben einfach den Raum nicht rausgenommen, ne? Und deshalb klingt das total nicht, scheiße. Ne?
Da waren, ich denke, die 2 Stunden auf Funnic waren weg.
Also, weißt du? man müsste denen einfach mal eine Mail schreiben, dass wir den Schnitt und den Sound machen demnächst.
Genau. Für ganz viel Geld.
Ja, natürlich, für ganz viel Geld.
Also unser Angebot ist einfach, wir machen das für ganz viel Geld. Das, hey, die beiden wollen ganz viel Geld, das könnt ihr haben.
Das haben wir, das können wir abgeben.
Das wäre geil, wenn die es genau sagen, wir haben ganz viel Geld. Wir könnten
das. Ne? Das würde passen.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist ja dann auch so die Gruppe an Leuten, die, also gerade so die anderen Jugendlichen, die dann in dieser Anstalt, die sie in dieser Anstalt da verwahrt haben, die kommen ja dann auch da raus und stoßen halt auf unsere Helden. Und so wird es ja im Prinzip immer ein bisschen, schlimmer, weil denen ja immer mehr bewusst wird, was da mit Freddy passiert ist. Ne? Ja,
eben.
Was
da früher passiert ist. Je mehr die sich erinnern, desto mehr Macht bekommt ja auch Freddy.
Ja, aber auch was für ein Vorgehen auch der Erwachsenen, einfach so einen Teil der Kinder wegzusperren. Also einfach mal so eben, das ist dein Freund aus jungen Tagen, von dem wir gesagt haben, er ist weggezogen. Seine Familie nicht, aber er. Die Eltern wohnen dann noch, aber er hat mit 6 Jahren gesagt, ach komm.
Ich will nicht, ich hab keinen Bock mehr.
Jetzt mal ehrlich, eigentlich, dass die da alle so cool mit waren, ne, dass sie die einfach weggesperrt haben.
Das ist eben dieser Moment, wo du dann anfängst zu hinterfragen, ey, Moment, die sind doch schon im digitalen Zeitalter.
Ne? Ja, ja, überhaupt. Du kannst doch nicht sagen, der ist weggezogen, aber seine Eltern wohnen noch da vorne.
Ja, die haben keinen Hallo. Bock gehabt, mit ihm zu ziehen. Die haben den einfach alleine
Mr.
wegziehen
Campbell.
Lassen.
Er ist 6 Jahre alt, irgendwann muss er.
Ja, ne? Ja, wenn man je früher man die losschickt, desto mehr erreichen die in ihrem Leben.
Richtig. Ne? Eine totale Lieblingsszene von mir ist diese Rave-Party im Feld.
Oh, herrlich, ne?
Die ist so großartig, vor allen Dingen, weil die wirkt so noch sehr 90er.
Ja,
halt,
ne? Die hat auch alle Klischees drin. Also Kiffen, alles, ne? Das Leuchtbänder, Kiffen, laute Musik.
Knicklichter,
ne? Bierbong,
genau, die haben wirklich jedes Party-Klischee drin, inklusive dem einen Kumpel von denen, der aussieht wie eine junge Version von Jay und Silent Bob.
Ja, der sieht also sehr zufällig so aus, ja, ganz klar.
Der sieht komplett so aus. Also der könnte die jüngere Version einfach in einem Film spielen beiden.
Das war sicherlich auch nicht so gedacht.
Meinst du
nein,
nicht?
Nein, reiner Zufall.
Also mit dem Cap, den langen Haaren, das ist total super. Mit der Mütze, den langen Haaren. Der hat sogar dieselbe Jacke und dieselben Shirt.
Ich meine, der fährt ja auch den Scooby-Van.
Ja, das stimmt allerdings auch. Das ist wohl wahr, ja. Ja, und in dieser Party da ist ja auch das Zusammentreffen quasi, ne, von Laurie und ihrem ehemaligen Kumpel da, den Jason Ritters Rolle, genau, den sie weggesperrt haben. Und ja, und da ist ja auch inklusive die Freundin von ihr, die ist auch so großartig, die vorher mit dem Arschloch zusammen gewesen ist, ne?
Ja.
Die ist ja, wie sie auf so einer Party gehört, betrunken im Feld eingeschlafen.
Das ist halt eine gute Party, ne?
Es ist eine gute Party. Ey, ganz ehrlich, allein in diesem Feld finde ich schon geil, dass die sich einfach in dieses Feld da mit dieser Party begeben haben.
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben in den 90ern auch am Rheinufer solche ähnlichen Partys gehabt.
Ja, ich war auch schon auf Punkkonzerten unter Autobahnbrücken,
ne?
Sind die besten Abende, ne?
Also, absolut, ja. Also das sind die besten Abende bis zu dem Punkt, wo man sich nicht mehr erinnert, ob der Abend noch weiterhin so gut war.
Ja, für sie auf jeden Fall nicht mehr, ne? Weil sie ist ja da eingepennt und dann ist sie ja, auch in der Traumszene in diesem Silo da drin und da begegnet sie ja Freddy.
Ja, und dann wird sie ja auch noch, dann versucht sie ja auch noch jemand zu vergewaltigen und dann stirbt sie, ne?
Ja, das ist ja, ganz ehrlich, also, aber obwohl der Typ, der sie vergewaltigen will, das muss man so optisch erstmal drauf haben mit diesen Leuchtdingern, mit diesen Leuchtarmbändern oder so rumzuziehen. Also ich habe mir gedacht, also der Typ ist ja mal aufgefallen, er soll aussehen offensichtlich wie ein junger, weiß ich nicht, ein junger, hier Sting aus Dune oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein bisschen mit diesen blondierten, gelockten Haaren und so. Und dann vor allen Dingen, ich habe mir gedacht, wenn du schon versuchst, also, ne, Schande über dich, aber dann mit Leuchtbändern. Weißt du, das Leuchten
im Dunkeln. Das erhöht den Coolness-Faktor noch gewaltig.
Ja, und das ist halt doppelt übel, ne? Also er will sie dann halt, ne, er findet sie ja da betrunken, ne?
Ja.
Und will sie dann halt vergewaltigen und dann wird es ja nicht besser danach. Also,
ja, sagen wir es mal so, sie hat ja im Endeffekt Glück gehabt, ne? Sie ist ja nicht vergewaltigt worden.
Ja, es wird durch den nächsten krassen Kill durch Jason, der auch wieder durchsticht, ne? Das ist ja sehr symbolisch in diesem Fall auch. Ne? Er sticht halt mit seiner Harpune da quasi durch beide und schmeißt den Typen ja quasi durch die Luft. Das sieht sehr spektakulär aus halt. Ne? Und damit tötet er sie auch in den Träumen. Und da ist Freddy ja, während Freddy gerade dabei ist, hat sie ja versucht, vor ihm im Traum wegzukommen und hat sich dann, wie man das macht, im Spind versteckt. Mhm. So macht man das.
Ja, ja, genau.
Ne? Und da will Freddy sie gerade killen und Jason kommt ihm im realen dazwischen und hat sie zuerst getötet. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann Freddy gegen Jason vorgeht.
Ja, richtig, weil er ist quasi dann einfach stinkig. Ist genau. Ja auch richtig. Also ich meine, du kannst ja genau. Nicht jemand anderem alles wegnehmen.
Ja, bei Frauen hört es auf.
Ja, eben.
Weißt du, das wieder mal, ne, das ist eine gute Argumentation. Ja. Wieder einmal zwei gute Freunde, ne, die... Eine Frau entzweit sie. Das wäre ein super Volk, eine Frau entzweit sie. Ja. Nein, auf jeden Fall ist es diese ganze Party-Crashen, was Jason dann macht. Ne? Er trifft ja auf diese beiden Besoffenen dann, ne? Und dem dreht er dann den Kopf halt komplett um 180 Grad.
Das ist auch so eine herrliche Szene, da haben wir auch damals so applaudiert. Das ist so herrlich.
Es ist so over, ne? Ja. Und dann auch dieses, wenn er dann auf der Party geht und auf der Party, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem Kill die ganzen Leute da abschnetzelt und dann wird er ja noch mit Alkohol beworfen und angezündet. Und dann geht er brennend durch
Feuerstand.
Das. Fantastisch. Und das ist auch bei Making of dabei, dieser Feuerstand, wo sie auch den Darsteller von Jason, das ist nicht mehr Kane Hodder, der davor in einigen Filmen gespielt hat. Der wurde als zu klein benannt. Das ist Ken Kurtzinger in dem Film gewesen, weil er halt größer ist.
Weil der vorher der Stuntman von Kane Hodder war.
Witzigerweise, ja, habe ich auch gelesen, ja. Also Kane Hodder ist ja drei Filme hat er gemacht, ne? Ist eine Legende ja auch. Also er ist ja der vorher gewesen, der am häufigsten Jason gespielt hat.
Und er hat vor allen Dingen, das muss man Kane Hodder ja zugute halten, er hat danach noch eine Karriere gemacht. Er taucht jetzt in allen möglichen B-Horror-Movies, taucht er so in Nebenrollen auf und hat mittlerweile sogar ein gewisses schauspielerisches Talent entwickelt.
Ja, richtig. Und er ist auch ein Sympathiebolzen, muss man auch sagen. Also ich sehe, man merkt, dass er das mag oder ihm zumindest bewusst ist, dass das ihm was bringt halt. Ne?
Nö, der ist einfach Fan. So,
ja, genau. Und er war auch sehr traurig, dass er für den Film nicht genommen wurde, aber Ronny Yu wollte unbedingt ja einen größeren Darsteller, weil er wollte diesen David gegen Goliath-Effekt mit Freddy vs. Jason einfach verstärkt haben. Und den hätte Kane Hodder nicht so gewesen.
Der wäre halt wahrscheinlich auch in den Action-Szenen nicht so beweglich gewesen.
Das muss man natürlich auch sagen.
Da, wo Jason sich da durch die Leute durchschnetzelt im Maisfeld, das ist ja schon sehr asiatisch, was er da macht. Ne?
Ja.
Also auch die Blutfontänen, die sind ja alle so, ich sag mal, Shogun-Assassin-mäßig. Lone Wolf und Cub, weißt du, so rein und pssch, und dann sprüht dann so literweise raus. Also die Leute haben alle ziemlich einen Überdruck.
Ja, tatsächlich. Ja, es ist schon so, da hast du schon recht. Was ich da auch interessant fand, bei diesem ganzen, bei dem Stunt an sich hat der Ken Kurtzinger gesagt, dass normalerweise, wenn du brennst, rennst du. Also es ist selten. Und er sagt, und das war eine riesen Herausforderung, einfach dann langsam zu gehen und zu brennen. Weißt du, weil also das ist einfach, wenn man brennt, rennt man halt.
Ja, der Körper sagt einem direkt, du brennst.
Ja, ist ein Fluchtreflex. Ne,
also ist ja auch ganz vernünftig, dass das so funktioniert. Macht ja auch nicht, wenn du die Hand auf die Herdplatte legst, lässt du die ja auch nicht erstmal drauf liegen und ziehst die langsam weg. Also
richtig.
Man kommt gar nicht auf den Gedanken.
Aber dieser Shot von oben, wie er dann brennt, diese Schneise durch das Feld zieht, ist schon fantastisch.
Ja, das sind eben, wie gesagt, dieser visuelle asiatische Einschlag.
Genau,
mit diesen total originellen Einstellungen und diese Farbdramaturgie dabei und wieder die Flammen inszeniert. Das ist einfach schön anzusehen. Das ist einfach ein wunderschöner Film.
Ja, das ist richtig. Ja. Richtig. Ja, wir sind danach ja noch, haben wir ja noch diese Scooby-Szenen. Ich nenne sie jetzt mal die Scoobies, weil sie in diesem Wagen halt fahren von den Scoobies. Und da wird dann jetzt so langsam ja das alles klar, ne, was da passiert ist mit Jason, mit Freddy, so ein bisschen Background-Geschichten gibt's und so. Und man versucht ja dann noch es ist schon echt fantastisch, in diese Klinik auch noch einzubrechen und man versichert sich ja gegenseitig, dass es keine gute Idee ist, zu schlafen. Wir müssen so lange wach bleiben, wie es geht, wo ich mir dann in dem Film immer wieder dachte, dann ist Kiffen natürlich eine super Idee.
Ja gut, aber das kannst du bei dem nicht rauskriegen. Also
bei dem nicht,
Der sieht eben so aus. Der muss halt kiffen.
Ja, wenn die später in der, er hat keine Wahl, das ist eine Rollenbeschreibung, aber ja, wenn die später auch in der Klinik sind, wo er dann ja auch das Wegnicken hat, wo ihm dann dieses Wesen begegnet, diese Computer, diese schlechte Computeranimation, ja, die diese Bong rausholt, das ist tatsächlich die Szene, die ich irgendwie am blödesten finde in dem
Film. Sage mal,
diese Raupe.
Ich sage mal, ne? die Raupe als solches, das geht ja noch, aber wenn die Raupe unter der Tür durchgeht und du siehst, dass da eben nichts Materielles unter der Tür durchgegangen ist.
Ja, richtig. Ne,
weil
richtig,
du da wirklich siehst, da sind die Grenzen der Computeranimation damals gewesen. Und die sind einfach über diese Grenze rausgegangen. Das haben sie ja nun damals Anfang der 2000er ständig gemacht, dummerweise.
Ja, das ist genau. Jetzt können wir alles. Nee, eigentlich noch nicht. Nee. Doch, jetzt können wir alles. Aber nee. Ja,
jetzt können die alles. Jetzt haben wir Marvel-Filme.
Ja, tatsächlich. Ja. Zumindest, dass es mit viel Geld gut aussieht. Aber wir können immer noch schlechte Filme, also schlechte Effekte inszenieren, wenn wir wollen.
Ja, Snyder, ja? Snyder.
Warte ab, ja, warte ab.
Snyder-Cut wird irre, der wird ganz toll. Ja.
Der,
ganz toll,
also. Der wird deine Sicht auf Filme generell verändern.
Ja, I had a dream.
Ich habe letztens gelesen bei dem Snyder-Cut, weil das ja so ein Riesen-Hype jetzt irgendwie ist, um den Snyder-Cut. Ne? Und da ich habe letztens einen Tweet gelesen: Was lässt uns eigentlich glauben, dass Herr Schneider einen geilen Film machen kann? Also, was bisher, ne?
Ja, doch 300.
Ja, er hat schon ein paar gute. Ja, er hat schon ein paar, aber er ist jetzt auch irgendwie, ich bin mal gespannt auf den. Also, ich weiß nicht, ob man aus einem eher lauen, mittelmäßigen Film, ne?
Also, ein Meisterwerk wird es nicht werden. Also,
glaube ich auch
also
nicht.
Also, Watchmen war ein Meisterwerk, 300 war ein toller Film. Der mit den Mädels.
Man of Steel war auch okay.
Ja, und der mit den Mädels war auch klasse. Aber
Sucker Punch.
Ja, Sucker Punch, genau. Wo ich immer den Titel vergesse, ich weiß auch nicht warum.
Sucker Punch.
Aber.
Ja.
Batman vs. Superman war schon so.
Martha. Ah, wir werden sehen.
Martha.
Ich hab das doch letztens in einem Podcast auch erzählt. Ich glaube, dass bei Kong vs. Godzilla die Lösung ist, dass ihre beiden Mutter am Ende Mothra. Das wäre doch geil, oder? Deine Mutter ist auch
Mothra!
Nein, das ist einfach so maximal dämlich.
Ja, aber weißt du, Kong gegen Godzilla, da können wir auch in 2-3 Monaten drüber lästern, weil also ich bin mir da auch 100% sicher, der uns gewaltig enttäuschen wird.
Es muss einen dritten Gegner geben, irgendwie, weiß ich nicht. Der einen weißen Hai.
Ja, irgendwas. Jason oder Freddy. Oder?
Ja, ja. Was ich toll finde in der Klinik, in dem Klinik, ist auch die Szene, einmal diese Traumszene mit den Leuten, die da auf den Baren liegen, ne, die dann sich so aufrichten und keine Augen mehr haben. So dieser Freddy-Shot und dann ist ja diese Szene, wo Freddy ist ja jetzt mächtig genug, dass er sich von dem Körper, von dem Kiffer, ich nenne ihn mal den Kiffer, hier bemächtigt und der jagt ja dem Jason dann zwei Spritzen rein, bevor er dann mit der Machete in zwei Teile geschlagen wird.
Genau.
Und das sind beides tolle Effekte, finde ich.
Ja, vor allen Dingen, weil diese Einstellung so in der Totalen, wie er dem die Machete durchzieht und die beiden Körperteile so gegensätzlich verdreht zu Boden fallen. Das sieht einfach richtig cool aus. Das habe ich auch 2-3 Mal zurückgespult. Das ist echt cool.
Ja, also, ja, das habe ich gedacht, Mensch, ne, das ist ein guter Effekt gewesen.
Ja.
Und während Jason ja also betäubt ist, dann ist ja ist Freddy ja bei ihm in den Träumen. Und das ist eigentlich eine geile Szene.
Richtig.
Das Aufeinandertreffen.
Der Albtraum von Jason.
Ja, in diesem Silo, witzigerweise auch in dem Silo offensichtlich, wo wir vorher mit dem Mädel waren. Und dann kämpfen die ja gegeneinander. Und Jason hat ja da gar keine Chance, weil es ist Freddys Welt und er kann ihn hin und her werfen
und
riesen Gegenstände auf ihn hauen, aber so ein bisschen cartoonhaft ist es, aber er kann ihn nicht töten, offensichtlich.
Nee.
Er sagt, warum stirbst du denn nicht? Ne, und da gibt es ja auch das mit dem, dann da merkt ja Freddy, dass Jason Angst hat vor Wasser.
Mhm.
Ne, es gibt ja dann diese Wasserfontäne, die und Freddy kann die ja größer machen und dann wird Jason ja wieder zum Kind quasi. Ne? So die Maske liegt dann da und er ist nur ein weinendes kleines Kind, weil wir dürfen da ja auch die Backstory nicht vergessen, dass er ja als Kind im Crystal Lake ertrunken ist.
Ja. Ne? Und das ist das erste Mal, dass wir erfahren, dass Jason Angst vor Wasser hat.
Ja, richtig, aber bisher kam er immer nur aus selbigen.
Ja. Ne? Oder er wurde da unten einfach mal festgekettet und konnte sich dann zwei Jahre später wieder befreien. Kein Problem.
Er wollte raus, aber jetzt hat er plötzlich Angst vor Wasser.
Ja. Ne? Ist halt und so. Manche Psychosen kommen erst später im Leben.
Ja, es ist halt, weißt du, es ist halt einfach das Ding, was dich umbringt, irgendwann, das deprimiert einen wahrscheinlich auch irgendwann.
Ja, das kann sein, das kann sein.
Er ist ertrunken daran.
Ich weiß nicht, woran ich zuletzt gestorben bin. Also ich habe ein bisschen Platzangst. Also vielleicht bin ich vorher mal eingesagt worden oder sowas.
Ja, wahrscheinlich. Aber dieser Shot ist dann halt auch stark, wenn Freddy mit seiner Klinge dann bei ihm in den Kopf reingeht halt und so. Ne? Also das ist schon sehr stark. Und das Ganze, dann ist er eher am Sterben. Und sie haben ja mittlerweile, haben unsere jugendlichen Helden ja gesagt, der einzige Weg ist, dass die beiden in der realen Welt gegeneinander kämpfen. Das ist ein geiler Plan.
Ja, übrigens, ne? Überhaupt auf diese tolle Idee zu kommen.
Da habe ich mich auch gefragt, weil die schon gesagt, wir haben da Freddy, der uns in unseren Träumen tötet und Jason, der uns, was natürlich die Horror-Kombi ist, ne? Der eine tötet dich, wenn du wach bist, der andere, wenn du träumst halt, ne? Und wir lassen die beiden gegeneinander antreten, aber wir müssen da halt für irgendwie Gleichstand irgendwie so ein bisschen sorgen, so ein Gleichgewicht der Kräfte. Und sag mal, dann bringen wir ihn zum Crystal Lake, wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum das dann für Jason ein Vorteil sein soll.
Weil da Wasser drumrum ist.
Er ist einfach zu Hause, er weiß ja, wo er lang gehen muss. Da weiß er, wo er hinspawnt.
Ja genau, der kennt die ganzen Teleportpunkte.
Ja, es geht ja darum, Freddy in die, also schon ein verrückter Plan. Sie wollen Freddy in die reale Welt bringen und dann, dass Jason mit ihm kämpft und dann hoffen, was dann... Dass sie dann nur noch einen Gegner haben oder hoffen, dass beide sich gleichzeitig umbringen. Das ist irgendwie der Plan. Ja,
ja bisschen, ne? Klingt eigentlich sinnvoll.
Total, ich würde es genauso machen.
Ja, absolut.
Jason ist ja dann fast schon am Ertrinken, ne? Das ist ja auch geil gemacht. Ne? Freddy ihn ja quasi in seinen Träumen jetzt als Kind quasi tötet, was auch wieder so einen Kreis schließt. Ne? Jason kommt ja Wasser, ne, aus der Lunge quasi raus und da muss er ja so wieder beatmet werden. Kelly Rowlands macht das.
Das,
ne?
Ist so eine herrliche
Szene. Total eklig.
Das ist so lustig. Was haben wir geklatscht? Was haben wir gejubelt?
Oh, ist das
vor allem fand ich das gut, wie der eine Typ sagte, ja, ich kann das nicht. Ich habe Asthma.
Ja. Das ist schon so krass. Ja, auch so diese ganzen Rückblenden, die wir in den Träumen von Jason halt auch haben, dass da Freddy eigentlich ja früher als Betreuer war. Als Betreuer im Camp Crystal Lake und so. Hey, sie ist ein bisschen schlaff und so halt. Ne? Ja gut, das ist halt der typische Freddy-Humor. Und dass er sich halt in den Träumen in allerlei Erinnerungen materialisiert halt. Ne?
Ja, das ist einfach der typische Freddy-Humor, aber es ist nicht so albern wie die späten Freddy-Filme, ne?
Nee, gar nicht. Es ist sehr ernst.
Also es ist ernst. Es ist komischerweise so, wie ich ja schon gesagt habe, es ist genau diese Mischung zwischen ernsthaft und Comedy-Elementen.
Ja, also, ja, und irgendwie ist es auch, die sind halt auch, die Menschen sind halt auch nicht dumm.
Eben.
Also nicht nur dumm halt, ne?
Eben.
Sondern, ne, also dieser Plan, ihn in die reale Welt zu holen, ist ja irgendwie, ihn festzuhalten im Traum. Und dann, wenn sie ihn festhält, also während sie träumt und dann aufgeweckt wird, dann würde das ihn mit rüberziehen quasi. Ja, das ist ja, da ist viel Spekulation drin, muss man natürlich sagen. Also ja,
ich habe mich nicht so sehr belegt.
Also das kann ja vorher noch nie gemacht worden sein. Also
es ist vorher schon gemacht worden, aber die Erinnerung ist ja nicht mehr da.
Ja, genau. Ja? Aber irgendwie zu dem Lore der Serien der beiden passt das schon ganz gut. Dass Jason halt am Crystal Lake sich halt, da ist er zu Hause, heimisch, da ist er gefühlt, da ist er am stärksten. Dass man Freddy in die reale Welt holen kann, ist ja nun mal auch ein Fakt. Eben. Und so, und dass er in die reale Welt kann. Und somit ist dieses Ganze schon echt nicht so dumm. Also sie lässt sich dann ja quasi so, sie ist ja dann, sie schläft ja ein oder betäubt, ne, wird ja betäubt. Und dann hat sie diesen Traum mit ihrem Vater, ne, das ist ja ihr Kindheitstrauma. Und dann stellt man sich heraus, dass das nicht ihr Vater war, sondern da schon Freddy, als der nachts zu ihr ins Bett kam, was wieder diese furchtbaren Assoziationen halt beinhaltet. Und da haben wir auch eine Szene, wo er sie ja, ne, offensichtlich belästigen möchte und sie ihn dann halt festhält und weil ihr quasi nebenbei der Arm abbrennt, weil Jason ja mittlerweile auch aufgetaucht ist und da ein Feuer gelegt wurde. Das ist auch so eine starke Szene, finde ich. Wenn Jason ist ja irgendwann dann zu sich gekommen und Strom hat dann halt am Crystal Lake rum. Sie müssen sie ja aufwecken, aber sie müssen ja auf den Moment warten, wenn, ne?
Naja.
Woher sollen die wissen, wann sie ihn hat halt? Das geht im Prinzip nur unmittelbar, bevor sie stirbt. Also, da ist schon, das muss schon das Timing stimmen.
Also, ja, es ist halt wie bei jedem wissenschaftlichen Versuch, da müssen alle Komponenten stimmen, damit es auch funktioniert.
Ja, ich habe versucht, mir das mal aufzuschreiben und sage, also da können sehr viel schiefgehen. Weil du kannst sie ja im Prinzip nur unmittelbar, bevor sie wirklich stirbt, ja. aber du musst schon sehen, dass sie am Sterben ist. Ja, irgendwie, ja
du musst
ne?
da schon irgendwo, das musst da schon einen Blick drauf, einen Blick für haben, für solche Sachen.
Ja, und das ist ja durch dieses, da hilft ihr ja der Zufall mit dem Feuer, dass ihr Arm ja am Feuer ist und dann plötzlich hat sie diese Verbrennung auch in ihrem Traum und packt Freddy. Und, ne, und der Schmerz des Feuers weckt sie auf und damit bringt sie Freddy quasi in den Crystal Lake, beziehungsweise in diesen Raum. Und diese Szene ist großartig, wo Freddy dann, weißt du, die Musik ist schon so geil. Freddy guckt gerade so hoch und sieht, dass er jetzt in der realen Welt ist. Und dann im Hintergrund siehst du Jason, wie er einen brennenden Tisch umwirft und dann dieses Mother. Und die Musik und Freddy, wie er sich umdreht, ihn anguckt und total... Also wirklich, David gegen Goliath, ganz, ganz entsetzt guckt, ist fantastisch. Ist wirklich großartig. Und natürlich dachte ich mir, ein Lob auch an den jungen Nerd, der mit der brennenden Flagge dann noch versucht, auf Jason loszugehen.
Ja, es ist halt mutig, ne?
Ja, ja, ja. Nein, aber es ist, also dann geht ja dieser Kampf los der beiden, ne? Mit sich gegenseitig nicht schenken, sich prügeln, inklusive, also es ist ja am Anfang wirklich ein Prügeln, ne? Und auch das Durchziehen von Jason, der also Freddy durch die Fenster im Prinzip zieht, durch das ganze brennende Gebäude. Ja. Das ist schon sehr episch und sehr
ikonisch. Ja, vor allen Dingen, weil Jason muss ja irgendjemanden immer durch ein Fenster werfen. Das ist ja nun mal Pflicht in den Filmen. Und hier macht das aber richtig. Hier zieht er den armen Freddy dann mal so durch fünf Fenster gleichzeitig durch.
Ja, da habe ich gesagt, schön wäre es gewesen da, wenn es Tom Savini gewesen wäre in einem Frauenkleid. Ich finde es immer noch großartig, dass Tom Savini im ersten, im zweiten durch das Fenster im Frauenkleid gesprungen ist, weil die Darstellerin das nicht wollte. Das ist, Savini ist super, oder?
Savini hat sich aber öfter in Frauenkleidern töten lassen. Also da gibt es so einige Frauen.
Aber gut, dass er es selber, dass er gesagt hat, er hat denen das abgenommen, er hat seinen Job gemacht. Er ist ja eigentlich ist er kein Stuntman, ne? Eigentlich ist er ja, immer nur Special Effects.
Nee, Savini ist auch immer als Stuntman mit angegeben.
Was war denn nochmal? KNB war...
Kürzmann, Nicotero Berger, das sind seine Schüler.
Genau, Nicotera Berger, ja, das war's. Ja, das ist echt geil, ist echt super Effektschmiede. Naja, so langsam sterben ja auch noch die anderen Kumpels, so noch, die alle mal so verletzt wurden. Und der Kampf Freddy gegen Jason geht weiter, ne? Und Laurie will ja, die können ja noch entkommen, könnten entkommen, aber ihr wird dann klar, dass all ihr Leid gerade durch Freddy verursacht wurde, ne? Und das nicht ihr Vater war, was sie immer gedacht hat und so, und dass sie jetzt da bleiben will und die Sache endgültig beenden wird, ne? Oder will halt. Ne?
Ist ja auch eine gute Einstellung.
Ist eine gute Einstellung. Ja. Ich muss sagen, dieses Highlight von dem Kampf ist immer noch für mich, wenn Freddy oben auf diesem Baugerüst steht, wo ich mich gefragt habe, wo das herkommt.
Und den Jason aufspießt.
Ja, und den das ist so geil gemacht. Es gibt ja eine Szene, wo Jason Freddy wirft. Ne? Er wirft ihn ja und dann Freddy landet ja genau neben den Druckluftflaschen. Und sagt, oh geil, und schlägt dann halt so das obere Teil weg, womit die wie Torpedos auf Jason halt draufgehen. Das ist so, das muss man gesehen haben, das ist so urig und witzig, aber doch sehr hart.
Ne? Ja, aber auch da wieder, ne, da siehst du wieder die asiatischen Einflüsse, ne? Die fliegen ja, da ja durch die Gegend teilweise, das schon nicht mehr feierlich ist.
Ja, auch Jason wird geworfen, Freddy wird geworfen, Jason wird ja auch quasi von dieser Druckluftflasche da geworfen und dann wird es ja noch geiler mit dieser Baugrube, die da aus irgendeinem Grund ist. Also ich habe mich gefragt, was dieses Baugerüst da auf diesem Sommercamp Crystal Lake zu suchen hat.
Vielleicht wollen die da ein Crystal Lake Memorial bauen, wenn da schon so viele gestorben sind.
Genau. Den Opfern, den Nichtzahlern. Ja, genau. Weißt du, die nicht. Das sind für euch, wir haben beschlossen, sie jetzt nur noch Nichtzahler zu nennen, weil sie es nicht überlebt haben. Nein, und das ist ganz großartig, da diese Szene, wo Jason da mit dem, wo er dieses Betonfass da an den Kopf kriegt und so. Also, das sieht schon so hart aus. Ja, das
tut auch richtig weh beim Zugucken.
Ja, und auch dieser Endkampf auf dem Steg der beiden gegeneinander, wo die sich gegenseitig, weißt du, so ihre Waffen in die Haut, also wirklich richtig tief reingehen, ne? Die Machete in den Oberkörper von Jason und die Klingen die Klingen von Freddy bei Jason rein und umgekehrt
und
halt.
Arme abreißen.
Ja, das ist so krass. Obwohl das dann ehrlich gesagt durch diesen Nicolas Cage-Moment dann noch für mich immer unterbrochen wird, wenn Laurie dann plötzlich mit diesen beiden brennenden Fackeln angerannt kommt. Da habe ich immer diese, weißt du, so Rock. Weißt du, diese Nicolas Cage-Szene mit dem, diesem Signal geben, dass sie die Bombe nicht abwirft, werfen bei dem Gefängnis.
Halt,
ne? Ja, sie will quasi ja im Prinzip die auf dem, die haben dann ja alles mit dem ganzen Steg mit Benzin halt und das zünden sie halt an und es soll halt da noch was explodieren im Prinzip halt.
Und die Explosion ist schön am Schluss.
Die ist total faszinierend, die ist richtig.
Die ist groß gut. Und die zeigen sie auch gleich 3 oder 4 Mal.
Ja. Aber das hält ja noch Freddy noch nicht auf. Ne? Freddy hat ja dann zwar einen Arm verloren, den Jason ihm ausgerissen hat. Nee, Quatsch, er hat den Arm verloren, aber mit dem anderen Arm greift er dann noch die Machete und geht noch auf die beiden los und wird dann von Jason mit seinem eigenen Arm quasi durchbohrt.
Das ist ja, mit einem Arm gehe ich noch lange nicht nach Hause. Auch asiatisch.
Richtig. Ja, auch total super, wie die beiden dann wirklich in den Fluten des Crystal Lakes versinken. Beide schwer verletzt bis tödlich verletzt und so. Und das ist
das wäre jetzt die Stelle cool gewesen, wo Godzilla normalerweise nach Hause schwimmt.
Ja, tatsächlich. Ja, aber ich muss sagen, dieser Kampf der beiden, ich fand den wirklich hart und gut geführt. Ja. Also der war gut inszeniert, die haben sich beide nichts geschenkt, die haben so eine Mischung aus den Skills, die sie haben, gerade hier Freddy mit seinen fast schon Witzen und Humor und mit irgendwas comicartig werfen, bis zu mit wir prügeln uns hier richtig Mann gegen Mann, ich spring an dir hoch und versuch dir mit dem Ellenbogen noch einen Schulterdrop zu geben, weißt du? Und das ist schon echt geil, ne? Und wenn nach dieser dreifach gezeigten Explosion, wenn die dann so in den Fluten versinken und so und man denkt, jeder Horrorfan weiß, da kommt natürlich noch was, ne?
Ach echt? Ne, hatte ich das nicht überrascht?
Nee, aber dieses am nächsten Morgen, was war das versöhnlichste Ende, was du machen kannst? Dieses am nächsten Morgen, so Nebel auf dem Crystal Lake, so beste Wiederaufstehen-Wetter im Prinzip, ne? Beste Reap, ne? Auch Jesus wäre dann am meisten Tag. Weißt du? Und dann kommt halt Jason aus dem Wasser und hat den Kopf von Freddy in der Hand. Und die Kamera zoomt an Freddy und der Kopf und Freddy macht halt die Augen auf, zwinkert also in dich als Publikum an und es gibt Ablende und es gibt noch ein Lachen von Freddy. Ne? Und das fand ich so ein, da habe ich, mit meinem Kumpel die Diskussion geführt, wer hat jetzt gewonnen? Weil wenn man die Anzahl der vorhandenen Körperteile sieht, hat Jason gewonnen. Aber Freddy hat zuletzt gelacht. Und
Freddy braucht keinen Körper.
Jason ist einfach wieder da, aber Freddy ist genauso wieder da.
Ne? Ja, eben, wie gesagt, Fortsetzung. Also,
ja, definitiv. Es ist aber ist das nicht ein fantastisch versöhnliches Ende? Ja. Also für so die Sache mit, hey, ne? Also, wer ist jetzt also der wahre Gewinner?
Es ist jetzt kein versöhnliches Ende, sage ich jetzt mal, für den kleinen Kiffer, für die Schwarze, für den Nerd.
Ja. Aber für uns, ja, das ist richtig und auch um die traurig.
Ja, ne?
Also, da traurig drum. Aber es ist so, für mich als Filmenthusiasten und Horrorfilm-Gucker war das einfach ein perfektes Ende, wie sie mit dem Kampf der beiden Figuren umgegangen sind. Weil sie haben tatsächlich, und das ist das, was man heute in diesen Wii-Filmen nicht mehr macht. Also bisher zumindest nicht, auch wenn wir nur einen so richtig hatten. Aber dass man sagt, die tun sich halt zusammen gegen die nächste Gefahr. Mhm. Und damit ist dieses Wie schon erledigt. Und die beiden haben wirklich gegeneinander gekämpft und haben dieses Versprechen Freddy vs. Jason auch eingelöst.
Ja, richtig. Und das macht zum Beispiel Batman vs. Superman nicht. Weil im Endeffekt, die prügeln sich 2 Minuten.
Ja.
In einem 2,5-Stunden-Film. Also,
ja.
Ja gut, ich meine, im Endeffekt hat natürlich am Ende Batman Superman umgebracht, indem er die Kryptonit-Lanze nicht selber geworfen hat. Aber gut, also...
Ja, aber komm, das hat einen doch... Schon dieser ganze Hass von Batman auf Superman war irgendwie nicht nachvollziehbar, nee, oder?
Wie war das nicht motiviert, aber ist egal.
Ich werde nie vergessen, wie das Hochhaus am Einstürzen ist und der Typ sagte, hier stürzt alles ein und er sagt, bitte gehen Sie raus. Danke, Bruce! Leute, wir können!
Nein. Der Chef hat gesagt, wir haben früher frei. Yay.
Also ich kann ja nur eins sagen, als betrieblicher Ersthelfer und Evakuierungsbeauftragter, sobald der Alarm losgeht, geht man.
Ja.
Ne? Und man trifft sich dann am Fluchtpunkt.
Ja. Man fragt nicht erst noch nach beim Chef, ob man darf.
Sir, darf ich fliehen? Was? Jetzt am Monatsletzten, wo wir jeden Mann auf Platz brauchen?
Aber es ist Abrechnungszeitraum, das geht nicht.
Ey, würd's dich wundern, wenn sowas wirklich mal passiert als Satz?
Bei einem Deutschen? Nö.
Nee, da musst du ja noch gucken, ob das Faxgerät noch das Papier drin ist.
Ich sag nur, als wir hier diese Eiskatastrophe hatten und ich montags nachts raus musste und hab dann bei der Firma angerufen und hab gesagt, Leute, tut mir leid, ich setze mich jetzt nicht aufs Moped und fahre hier auf dem Eis. Ja, aber das muss doch gemacht werden. Ja. Nö, ist klar.
Wäre geil, wenn sie dir gesagt haben, ja, wie sieht denn das aus? Könntest du vielleicht noch die Gesetze von Raum und Zeit zufällig beeinflussen? Ich guck mal nach. Ja. Nein!
Ja, es ist, ja, ist super. Das ist deutsch, ne?
Ja, das ist so typisch. Das ist echt, weißt du, das muss gemacht werden, aber es geht nicht.
Ja, aber oh, Freddy vs. Jason ist wirklich so ein Film, den gucke ich auch alle 5-6 Jahre, gucke ich den wirklich mit Freude immer wieder. Und einfach, wenn du abends Lust hast, einen unterhaltsamen Film zu gucken, ist der genau richtig.
Absolut. Toll gemacht, super gespielt, eine wirklich clevere Story. Mhm. Nicht nur 0815 Figuren, sondern tatsächlich Figuren, die einfach auch eine Backstory bekommen, die einfach ein gewisses Charisma haben. Gut, jetzt nicht jede Figur, aber so die wichtigsten Figuren halt. Ne? Und irgendwie hat man auch so die Lore der beiden Figuren, finde ich, hat man einfach genug gewürdigt. Mhm. Also berücksichtigt. Man hat keine Figur besser oder schlechter aussehen lassen. Man hat beide so ein bisschen sie auf ihren Kern runtergebracht halt. Ne? Das, was sie ausmacht, das hat man gezeigt, hat das respektiert, von wo sie kam. Wir sind das ja gar nicht mehr gewohnt heutzutage, wenn wir neue Sachen von alten Serien gucken, dass man das Vorherige respektiert. Das kennen wir ja gar nicht
mehr. Im Gegenteil, normalerweise also, macht man sich nur lustig drüber.
Das haben wir nie gesehen, was da war. Nein, und das macht dieser Film wirklich, das macht er fast einmalig halt. Und er hält halt wirklich dieses Versprechen ein, dass da Freddy gegen Jason kämpft. Ja? Und das muss man erstmal können.
Ja, eben. Und er war eben erstaunlich brutal. Also gerade für die Zeit damals, wo ja Horrorfilme nicht so unglaublich populär waren, war das verblüffend, dass sie den durchgekriegt haben.
Ja, also das
auch
ist
in den USA. Weil da sind eben, wie gesagt, die Sachen mit den Kindern, das sind kritische Momente.
Und dann mit dem Budget, 30 Millionen eben. Dollar. Man muss auch mal wirklich sehen, wie du das eben so gesagt hast, das war eigentlich so die horrorloseste Zeit. Mhm. Ne? Also wir hatten die 80er Jahre Horror war vorbei, in den 90ern war dann der Meta-Slasher durch Sachen wie Scream so in eine gewisse Zeit, aber alles so sehr so selbstreferenziell und haha, ich mag das ja auch, aber wir sind uns schon bewusst, dass wir ein Film sind.
Richtig,
halt, ne?
Genau.
Ne? Und dann war es noch nicht, es war noch nicht bei Saw.
Nee, es war noch
wieder
nicht.
Wo eine andere
es war noch nicht, also es war noch nicht in dem Torture-Porn-Genre angelangt.
Ja.
Aber,
also es war genau die Zeit dazwischen.
Aber es war eben, es wäre ohne so freizügige Filme, ich sag jetzt mal freizügig in Anführungszeichen, wie Freddy vs. Jason, wäre es zu diesem Torture-Porn-Genre gar nicht gekommen.
Ja, das glaube ich
Das hat also so ein bisschen die Grenzen nach oben hin geöffnet. Es war populär, es hat Geld eingespielt, also können wir sowas auch in die Kinos bringen und können wir auch Geld drin investieren. Und deshalb ist das so groß geworden dann. Also für Horrorfans war das ein sehr wichtiger Film. Nicht nur, dass es ein guter Film noch war, zusätzlich.
Ja, das kommt dazu, ja. Ist ein bisschen schade, dass man danach einfach nur die Reihen rebootet hat. Ne? Beide Reihen haben ja danach einfach nur nochmal eine Neuauflage gekriegt. Ich muss auch sagen, ich fand sowohl den Freddy-Reboot 2009 oder 10 wie auch den Jason-Reboot, beide fand ich nicht gut, ehrlich gesagt.
Also den Jason-Reboot, da kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass dass Jason da irgendwie 1000 unterirdische Gänge sich gebaut hatte im Laufe der Jahre.
Er war wie Rambo.
Der kleine Rambo. Und bei dem Freddy-Reboot hatte mir eigentlich ganz gut gefallen, dass die auf dieses Kindervergewaltigen und Töten eingegangen sind. Aber es so offen gelassen haben, hat er es wirklich gemacht oder war der eventuell doch unschuldig?
Ja,
das haben sie aber bis zum Ende nicht durchgehalten. Das war das Problem.
Ja, und vielleicht war ich auch ein bisschen muffig, dass es nicht mehr Robert England war, weißt du?
Es hatte ein paar Momente. Also alleine, dass sie wirklich den aussehen lassen haben wie ein Brandopfer, fand ich nicht unbedingt die schlechteste Idee.
Ja, im Prinzip so die Computerzeit, also wo man mit Computereffekten dann wirklich alles machen kann, oder so die 3D-Zeit, wäre eigentlich die ideale Zeit für so einen Freddy-Film auch gewesen.
Richtig.
Das muss man natürlich auch sagen. Und bei dem Jason-Film war es halt so furchtbar, dass man Jason, der ist ja dann auch gerannt.
Ja.
Und wie du schon sagst, der war ein Jäger, der hat Fallen gestellt. Richtig. Und so. Und das, ganz ehrlich, wenn ich was nicht sehen will, dann gucke ich mir Wrong Turn oder irgendwie sowas an, weißt du?
Und Jason hat sich da ein Cannabisfeld angebaut. Ja, jetzt bitte ich dich. Warum?
Ah ja, Motorrad.
Wollte ich wahrscheinlich beruhigen oder was?
Gesagt. Aber man geht auch nicht an die Pflanzen eines anderen Mannes.
Ja gut, das stimmt weißt allerdings. Also ich meine, eigentlich haben die Teenies das da nämlich wirklich verdient gehabt.
Ja, aber es war wie gesagt nichts. Nee. Also beide Filme haben mich echt nicht abgeholt. Wie gesagt, bei Jason mag es auch dazu sein, dass ich halt ein bisschen, dass ich gesagt habe, naja, ohne Robert nicht. Aber ich habe den auch letztens nochmal versucht zu gucken oder so. Also habe ihn auch geguckt, aber er ist einfach, er hat mir, beides hat mir, da lobe ich mir. Ich gehöre zu denen, wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der den siebten Freddy-Teil auch nicht so schlecht findet, wie immer getan wird.
Was war der siebte?
Das war der mit Heather Langenkamp,
Die
zurückkam.
Ach, der war nett, der war lustig,
Ich fand den okay, er war natürlich nicht mehr so, wo auch Robert England gespielt hat und Heather Langenkamp gespielt. Ich weiß, er ist ein bisschen harmloser, wenig Kills und so. Aber ich fand auch alleine so die Diskussion der beiden als ihre echten Namen und so. Also ihr gesagt, Mensch, wir müssen mal wieder dringend einen Film zusammenspielen. Ja, was sollen wir machen? Eine Komödie? Auch in einer Komödie kann es zur Enthauptung kommen. und so, also fand ich ganz okay. War nicht super, aber war okay.
Ja, war ja auch von Wes Craven. Halt, ne?
Der war von, tatsächlich, der war der Film vor Scream von ihm, stimmt. Also,
ich meine, Craven hatte schon ein Händchen für gute Filme, hat aber auch ein paar echte Flops gemacht. Also sein Werwolf-Film, der war ganz schön unten durch.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich glaube, das war auch sein letzter. Aber
Ich glaube schon. Ja, aber er hat auch, gut, mit Scream hat er ja zumindest da auch nochmal so ein bisschen ein Genre wiederbelebt halt, ne? Ja, aber du hast schon recht, es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit für einen so teuren Film gewesen. Ja, halt, ne?
Richtig. Aber wie gesagt, als Horrorfan kann man froh sein, dass es den gibt und dass der dann dafür gesorgt hat, dass man wieder Horror im Kino sehen konnte, eine Zeit lang. Jetzt mittlerweile ist Horror ja wieder so ein bisschen so auf die Streaming-Plattform gegangen, was aber auch nicht unbedingt schlecht ist bei den meisten Sachen.
Nö, ja, also finde ich auch. Und
du hast zwischendurch eben wirklich noch so Filme wie Hereditary oder jetzt hier Brightburn oder solche Sachen, die wirklich gut sind.
Ja.
Also Brightburn ist auch, also den habe ich vorige Woche nochmal geguckt.
Super.
Der hat mich auch echt umgehauen. Also als alter Superman-Fan ist das genau der richtige Film.
Fantastisch, fantastisch. Hättest du noch eine Figur, die du dir gewünscht hättest für ein Sequel? Also wo du jetzt sagst, Freddy versus Jason versus der.
Dann, wenn überhaupt, dann den Ash wirklich. Das wäre dann noch eine Möglichkeit gewesen. Da hätte man Bruce Campbell noch mal in einer schönen Rolle gehabt. Aber
das wäre auch mein Fave.
Ich
also
wüsste nur Pinhead nicht, wie man das zusammenbringen kann, weil in der Comic-Sache, das hat mir nicht gefallen. Also das war einfach an den Haaren herbeigezogen.
Naja, die haben 10 Jahre für das gebraucht, vielleicht brauchen sie 30 Jahre jetzt für
das. Das ist dann für mich aber wahrscheinlich zu spät.
Ja, und für Bruce Campbell vor allem nicht zu spät.
Obwohl Bruce Campbell hat er jetzt schon angekündigt, ne? Also beim nächsten Evil Dead ist er wohl zumindest in einer Nebenrolle dabei.
Ja, irgendwie kann der auch nicht so richtig davon lassen, oder?
Die Serie war ja auch super.
Die war super. Ja, das offene Ende hat mich echt gestört so ein bisschen.
Ja, eben. Ne? Also das war auch so eine Serie, wo ich auch gesagt habe, hätte ich denen nie zugetraut. Und die hat ja nun wirklich Grenzen überschritten. Ach, also
klar.
Ich sag nur die Szene in der Pathologie.
Ja, Alter, das ist eine Szene, die hat mich echt verstört. Ja. Die hat mich wirklich verstört. Also und man kann die bei Amazon, die lief ja bei Amazon Prime bei uns, ab 18 ist sie logischerweise, aber ganz ehrlich, das ist eine, weißt du, das sind immer so Sachen, wenn ich dann in solchen Serien, dann denke ich mir so, das ist heute in einer Serie, weißt du, die ich auf dem Streamingdienst gucke, das wäre vor. Überleg mal, die hätten viel harmlosere Sachen haben die früher.
Ich meine, frag mich, ne? Ich habe ja nur wirklich die 80er erlebt. Ich habe ja erlebt, wie das losging hier mit dem Filme schneiden und Horror ist alles doof und alles muss verboten werden und so. Und aber es liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die jetzt bei der FSK sitzen, die bei der WPS sitzen, die sind alles die Leute in meinem Alter. Die sind mit dem Zeug groß geworden. Die haben sich damals wahrscheinlich darüber geärgert, dass so viel geschnitten worden ist. Und die sagen jetzt auch, ja, ey, hör mal, wir sind auch normal geworden. Wir sind ja auch alle normale Leute geblieben. Uns hat es ja nichts geschadet. Nee, und es hat ja auch nichts genützt, die Sachen zu verbieten und zu schneiden, weil die Leute haben sich das dann einfach im Ausland besorgt.
Ja, klar. Ne? Klar.
Und heute ist es ja noch einfacher.
Ja, klar. Natürlich. Aber es ist schon krass, wenn man so, wir haben schon mal drüber geredet, aber es ist schon total krass, wenn man so sieht, was du früher, früher konntest du es nur auf 48 kopierten Videokassetten quasi im Schulhof unten hinten an der Milchausgabe konntest du es dir zustecken lassen und heute kriegst du den Film mit ab 16 Uncut auf Tele 5 kannst du dir den ansehen.
Weißt du?
Ja, ich bin gegen die Entkriminalisierung meiner Jugend, das ist nervig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also ich meine, ich werde ja demnächst über das Thema noch was machen, am 1. April kommt ja der allerletzte Evil Ed Podcast zum 35. Jubiläum. Da habe ich ja auch einen interessanten Gast, aber verrate ich jetzt noch nicht. Und mit dem werde ich mich mal daran erinnern, was wir damals so alles erlebt haben. Und das ist ein Ding, da könnt ihr euch alle drauf freuen.
Da freue ich mich schon drauf. Ist es Jason Voorhees?
Nee, Jason Voorhees selber ist es nicht. Nee, nee. Also
Schweigen. Interessanter.
Ja, es ist ein Mensch, der damals alleine dafür gesorgt hat, dass die Firma Feltins Riesenumsätze gemacht hat.
Oh, dann ist es doch Freddy. Nee, super. Da sind wir alle gespannt. 1. April, Evil Ed, den Podcatcher aktuell. Mit dem Evil Ed-Feed den Podcatcher aktuell.
Der allerletzte Evil Ed-Podcast.
Oh, es wird ein Fest.
Ja, es ist ein Fest, wenn es endlich zu Ende ist.
Nee, da freuen wir uns. Nein, wir freuen uns auf die Folge, nicht auf das Ende. Ja. Aber wir haben ja durch diese Horrorfiguren lieber dir, man soll niemals nie sagen.
Richtig, genau. Weißt du? Nein, ich werde sicherlich mit einem anderen Podcast-Projekt irgendwann wiederkommen. Aber das Evil Ed-Projekt ist so oft jetzt restartet und gescheitert zwischendurch wieder. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also wenn, dann mache ich irgendwas, was ich alleine wirklich in meine Hände nehme und dann funktioniert das auch.
Ja, da bin ich sicher.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir, lieber Dir.
Gerne, immer dafür. Wieder, weißt du ja.
Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Und du weißt ja, zu was du mich einladen kannst, ne?
Ja, ich weiß und ich warte bei dir auch. Ich habe dich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gefragt und dann hast du gesagt, ja, momentan ist schlecht so. Du hast dann mir geschrieben, Ende Februar. Und dann habe ich geguckt, es ist Ende Februar und hatte mir das auf Wiedervorlage gelegt und habe dich angeschrieben und du hast sofort gesagt, ja, Wochenende geht.
Ja, vor allen Dingen.
Dachte ich mir, yes, Ende Februar.
Ja, wir haben noch so 2-3 Themen, die ich dir mal in einer Message geschrieben habe, die müssten wir auch nochmal angehen.
Ja, ich weiß.
Und ich weiß. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder da, ne?
Ja, das ist schön. In dem Sinne, liebe Leute, wir sind auf jeden Fall erstmal jetzt wieder weg. Macht's gut, tschüss und ciao. Tschö.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.